herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ins Haus einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Montagabend. Aufgewachsen ist unser Gast heute Abend mit 8 starken Tanten und 3 Schwestern. Ihre Mutter hätte sie gern als Ärztin gesehen. Diesen Wunsch hat sie gerade im Film erfüllt. Und heute Abend ist sie auch noch bei Millionenraub dabei. Aus der Schweiz bei uns Sabrina Amali. Liebe Sabrina, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Vielen Dank.
Was ich so alles so in einigen Sätzen so über dich erzählt habe. Das ist ja viele Sachen, über die wir noch sprechen müssen. Aber sag mal, als Schweizerin bist du ja mit Schweizerdeutsch aufgewachsen.
Ja, natürlich.
Natürlich? Sag mal, ist es natürlich?
Ich versuche das immer eigentlich zu verheimlichen, weil ich dann denke, dann hört man vielleicht einen Akzent raus. Den habe ich mir ja hart wegtrainiert.
Das ist ja interessant.
Ich habe geschwitzt.
Ja, sag mal, wie lange hast du dafür gebraucht? Als Schauspielerin spricht man ja denn doch eher Hochdeutsch, um nicht gleich so festgelegt zu werden.
Ja, ich bin 2012 nach Berlin gekommen und ich hatte ein bisschen einen Schweizer Akzent. Mhm. So, also nicht so stark, wie ich das jetzt vorgemacht habe, aber... die Vokale in der Schweiz sind hinten im Holz, also A, O, U, I, so. Und das habe ich gar nicht weggekriegt. 2 Monate habe ich jeden Tag aus der Zeit vorgelesen, einem Hannoverianer.
Und, hätte ich sein können, Hannoveraner. Ah, ja? Ja, ich bin ja auch aus Hannover. Ne? In Hannover stolpert man über den Spitzenstein, wie man so sagt.
Sagt man ja, das perfekte Hochdeutsch kommt ja aus Hannover, oder?
Mhm, richtig.
So habe ich mir sagen lassen. Und seitdem, nach 2 Monaten, war der Akzent so gut wie weg.
Ist denn eigentlich dieses Schweizerdeutsch, das habe ich mich gefragt, ist das ein Akzent, ist das eine Mundart oder ist das tatsächlich auch so wie Plattdeutsch zum Beispiel eine ganz eigene Sprache?
Also Schweizerdeutsch, das gibt es ja in der Schrift fast, also wird eigentlich gar nicht benutzt. Von dem her habe ich auch schon sehr viele Wörter selber erfunden. Mhm. Und wir verstehen uns ja untereinander auch nicht so wirklich. Also die Städte, da unterscheiden sich die Dialekte. Ich weiß auch nicht genau. Es ist einfach irgendwie fast schon so eine kleine Deutsch-Fantasiesprache für mich.
Und ein erfundenes Wort hätte ich jetzt natürlich gerne gehört.
Wie?
Ein erfundenes Wort hätte ich jetzt gerne mal gehört.
Ah, also fällt mir jetzt nicht ein. Ich komme später dran.
Denk drüber nach. Ich weiß ja, du sprichst übrigens auch noch Arabisch, du sprichst Französisch, du sprichst Englisch. Und ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist.
Vielen Dank.
Ich stelle mir das gerade so vor, im Oldtimer, möglicherweise auch so in einem offenen VW Porsche, durch die Schweizer Berge zu fahren. Wäre das was für dich?
Ja.
Für wen nicht,
für ist die wen
Frage,
nicht?
Ne? Oder?
Aber muss man dafür vielleicht vorher ein bisschen Geld sparen oder einen Geldtransporter klauen?
Es gibt ja, wie wir gehört haben, viele Dinge. Möglicherweise. Nämlich heute auch der Millionenraub. Da sind wir beim Geldtransporter, über den werden wir jetzt sprechen. Sabrina Amali heute Abend, unser Gast. Erste kleine Karrierestation schon von Laura Körner.
Egal ob betrogene Ehefrau.
Wie kannst du das alles geheim halten?
Sensible Rettungsärztin.
Ich denke, sie haben einen schizophrenen Schub.
Ja.
Oder taffe Sonderermittlerin. Die 32-Jährige gibt immer alles. Auch im ARD-Quotenhit die Notärztin. Ihre erste Hauptrolle. Energisch, direkt und wenn es sein muss, auch mal unkonventionell.
Her, schau dir das an. Ha? Schau. Wegen mir sind wir zu spät. Bist du jetzt zufrieden?
Sie kann es sein. Hat gerade erst ihren letzten Fernsehfilm abgedreht und ist heute bei uns.
Was, wenn ihm was passiert?
Die Schauspielerin Sabrina Amali.
Schöne Bilder deiner Karriere, die wir schon gesehen haben. Wie gerne guckst du dich selber auch an? Wieso?
Guckst du dich gerne an?
Nee. Aha. Aber ich bin ja auch kein Schauspieler.
Naja, also das ist menschlich.
Ja, ich mache ja keinen Film in dem Sinne. Ne?
Ja, aber beim Film gucke ich mich ja auch nicht die ganze Zeit selber an. Also ich tue es und... manchmal gucke ich mir das an, aber manchmal auch nicht.
Man wird dann immer so selbstkritisch, ne? Denkt man so, ah, was hast du da gemacht?
Ja, aber auf eine schlechte Art und Weise, habe ich das Gefühl. Also am besten natürlich hast du einen guten Regisseur oder Regisseurin, der dich gut spiegelt. Mhm. Weil wenn man sich da immer, ich glaube, dann wird man so ein bisschen, ja, kriegt man so eine Eitelkeit halt.
Du hast jetzt gerade beim Millionenraub im ZDF, hast du auch mit dem Regisseur Lars Becker zusammengearbeitet, ja, mit dem du häufiger schon zusammengearbeitet hast. Und ich habe gelesen, das sei dein Lieblingsregisseur. Es heißt also, wo du das gerade gesagt hast, so ein Regisseur, wie viel Sicherheit gibt der einer Schauspielerin wie dir dann?
Naja, hat immer was mit Vertrauen zu tun, mhm, natürlich. Und auch ein bisschen auch, um den gleichen Kunstgeschmack zu haben. Und wenn das natürlich zusätzlich menschlich auch funktioniert, dann macht das hochgradig Spaß. Und deswegen liebe ich das so sehr, mit Lars Becker zu arbeiten.
Kann so ein Regisseur auch noch mal so ein bisschen mehr als Leistung so herausholen?
Am besten Falle. Mhm. Also ich komme mit einer Idee oder mit einem Vorschlag und dann wird es so ein Tango, wo man sich nicht auf den Füßen tritt. Hoffentlich.
Ja. Wir sehen immer nur das Produkt am Ende, aber was da, wie viel Schweiß und Arbeit dahinter steckt und wie oft so Aufnahmen nochmal neu gemacht werden müssen.
Und wie viele peinliche Sachen man da so macht. Also es muss halt auch Raum sein, dafür zu scheitern und dass dann jemand nicht denkt, ja, du bist vielleicht schlecht, weil du gerade total irgendwas Komisches gespielt hast. Aber durch die Freiheit kommen dann Juwelen.
Heute Abend ZDF, der Millionenraub, um 20.15 Uhr. Also da gibt es einmal Omar. Omar ist Geldtransporterfahrer. Ja. Und da sind dann nach einem Überfall plötzlich 8 Millionen weg. 8 Millionen Euro sind weg. Omar wird in Brasilien festgenommen und hat noch 300.000 Euro dabei. So, jetzt allerdings ist ja seine Frau, gespielt von dir, mhm, ihr Malaika, auch noch dabei. Jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Wie überrascht ist Malaika überhaupt von der Tatsache, dass der weg ist, dass der irgendwie was damit zu tun hat?
Also Malaika habe ich ja mir so vorgestellt, dass die schon vorher eine Ahnung hatte, dass da irgendwas Komisches bald kommen wird und schlaflose Nächte hatte. Und so ein bisschen kennt sie ja ihren Pappenheimer und auf was sie sich da eingelassen hat. Also der war jetzt kein ungeschriebenes weißes Blatt auf jeden Fall bis dahin. Aber die Aktion war jetzt also schon sehr dicke.
Und dann kommt noch was anderes dazu. Weil plötzlich
hier nicht zu viel spoilern.
Ja, doch, das kommen wir jetzt in dem Ausschnitt. Das wird das ja schon mal gezeigt.
Ach
also
so, ja,
es gibt da noch eine andere Frau, ne?
Ja. Und wie sie damit umgeht, also Malaika, meine Rolle, das fand ich sehr inspirierend irgendwie.
So cool, so gelassen?
Nein, die war gar nicht cool und gelassen, die war verletzt und aufgelöst. Aber am Ende hat sie sich solidarisiert, weil die andere Frau, die steckt ja auch im gleichen Boot. Mhm. Und darum geht es ja im Film, wie die...
Okay. Jetzt lass uns mal ganz kurz nochmal den Ausschnitt anschauen, weil die Frauen spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Das müssen wir dazu sagen. Aber jetzt gucken wir erstmal einen kurzen Ausschnitt an, und zwar erster Besuch im Gefängnis.
Danke, dass du gekommen bist.
Wir haben dich mit 300.000 in Rio erwischt, nachdem dir deine neue Frau dir deinen Hund geschickt hat. Seit wann seid ihr zusammen? Seit wann betrügst du mich, ha? Wie kannst du das alles geheim halten?
Ich weiß, dass du es bis heute nicht verstanden hast, warum es zwischen uns aus ist.
Liebst du sie?
Sie ist schwanger.
Ja, ich weiß, dass sie schwanger ist. Sie war ja nicht vorher schwanger, sondern sie ist schwanger von dir. Du solltest besser mal einen Vaterschaftstest machen. Wenn du Pech hast, dann ist das Kind gar nicht von dir.
Jetzt hör mal auf.
Junior ist jedenfalls von dir. Da brauchst du keinen Test zu machen, da kannst du dir sicher sein. Der sieht sowieso aus wie du.
Zack. Wie ich finde, in dem Moment sehr, sehr gelassen, auch mit der Sonnenbrille, also sehr, sehr cool. Aber du hast das ja schon gesagt, was für Frauen kommen da noch ins Spiel, die ihm Omar denn vielleicht auch das Leben ein bisschen schwer machen?
Anja Kling, ne, als Anwältin, mhm, die Mütter, mhm, also seine Mutter, gespielt von Inam und die Mutter von Slavko, jetzt habe ich alle Namen durcheinander gebracht, Annika
Dobra.
Und wie die zwei zusammenspielen, das ist wirklich herrlich. Also ein Must-See.
Also es ist so eine Art Matriarchat, was um den Omar sich so bildet. Kann man das in etwa so sagen?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Und das macht den Film ja so besonders, weil so üblich sieht man halt, was die Männer da so verzapfen. Und in dem Film geht es eigentlich eher darum, wie die Frauen darauf reagieren und auch aktiv werden und nicht nur reagieren, sondern agieren.
Ganz ich bewusst. Ahne jetzt schon, obwohl ich es noch nicht gesehen habe, verspreche ich bis zum Ende, habe ich noch nicht gesehen, ja. Ich ahne jetzt schon, wer am Ende das ganze Geld haben wird. Ich ahne es jetzt schon so ein bisschen. Heute Abend 20.15 Uhr, der Millionenraub im ZDF. Und außerdem gab es von dir momentan gerade eine Serie, Die Notärztin. Dr. Hadad, jetzt habe ich mal aufgeschrieben, warte mal, wo haben wir sie?
Nina Hadad.
Dr. Nina Hadad sind gelaufen, die Folgen, alle 6 Folgen, ja. Schon im ersten, aber auch in der ARD Mediathek, selbstverständlich, können Sie noch sehen, die Notärztin. Was ist die Nina Hadad für eine Frau? Was ist das für ein Mensch?
Sie ist Notärztin und sie macht das auf jeden Fall mit Leib und Seele und ist, hat ein großes Herz, ein zu großes Herz, ist auch ein bisschen so ein Lonely Wolf, sozusagen. Kann nicht so gut abschalten. Also hat ein Helfersyndrom.
Nimmt das ein bisschen mit nach Hause?
Ein bisschen. Also die nimmt das sehr mit nach Hause. Was ich auch verständlich finde. Also ist irgendwie menschlich. Ich habe ja ein Praktikum gemacht beim Rettungsdienst. Neukölln, Kreuzberg. Und da haben die Mitarbeiter auch danach noch viel diskutiert, was sie so erlebt haben. Also es ist einfach menschlich, glaube ich.
Das kann ja einen gar nicht kalt lassen.
Nee, sind ja auch keine
menschliche
Roboter.
Menschliche Schicksale einfach. Ja. Wir schauen mal ganz kurz rein. Das ist interessant, dass du das sagst. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Die Notärztin.
Macht kaputt, was euch kaputt macht!
Scheiße. Hallo. Ich bin hier für die Einweisung nach Psychologie.
Natürlich kacke ich am Arsch, er kriegt die Tür nicht auf.
Vielleicht hat er einfach nur Angst.
Mann!
Polizei, die Hände hoch!
Staatsgerecht!
Der Oberkörper bleibt oben, ich möchte Ihre Hände sehen!
Deine Hände sind da, du Staatsgerecht!
Stopp mal kurz. Hallo. Ich bin Nina. Kann ich reinkommen? Ganz ruhig. Herr Meinberg, ich bin Ärztin, ich kann Ihnen helfen. Ja.
Ja, es ist schon so eine besondere Art und Weise, wie die Nina da heraussticht. Also das Menschliche liegt dir offensichtlich sehr, sehr am Herzen. Du hast gerade erzählt, dass du das auch in Neukölln bei echten Rettungssanitätern, Notärzten miterlebt hast, ein Praktikum gemacht hast. Wie sah das genau aus? Was hast du da mitmachen können? Was hast du gesehen?
Also ich war eine normale Praktikantin, also in voller Montur bin ich mitgefahren und hab mitgeschleppt. Also behandelt habe ich natürlich nicht,
klar.
aber ich wurde so behandelt wie eine Praktikantin, genau. Und dann bin ich 12 Stunden mitgefahren, überall rein, hab gehofft, dass ich das gut mache und nicht irgendwie auffalle, sondern ich habe mich da als Mitarbeiterin gesehen und habe dadurch wahnsinnig viel Einblick bekommen in andere Welten. Ne? Wir leben ja alle irgendwie in unserer eigenen Bubble und können uns gar nicht vorstellen, wie andere Menschen leben. Was für Haushalte, was für Schicksale. Und das habe ich da so hautnah miterlebt und dann auch in die Rolle mit einfließen können. Das war ein großes Geschenk.
Das ist ja das Interessante. Der Notfall macht ja vor keiner sozialen Tür irgendwie Halt. Da trifft es Menschen mit viel Geld, da trifft es Menschen mit wenig Geld.
Genau.
Alle gesellschaftlichen Schichten. Und alle sind dann, ich weiß nicht, vielleicht beschreibt mir das mal, ist das so, alle sind dann plötzlich in dieser verzweifelten Situation, in so einer verzweifelten menschlichen Situation und auf Hilfe angewiesen?
Es gab genauso, wie du sagst, also viele wahnsinnig verschiedene Haushalte und Lebensformen. Aber alle, die irgendwie denken, dass sie in Not sind oder sie sind wirklich in Not oder was auch immer. Und da war viel Einsamkeit auch zu sehen. Und ich habe das aber da auch sofort gemerkt, okay, vielleicht sieht man nicht sofort, da ist jetzt irgendwas Schlimmes passiert, aber psychosomatisch ist es für den Menschen ja genauso schlimm. Es macht keinen großen Unterschied und das habe ich dann in die Rolle auch mit reingenommen, das zu hinterfragen. Mhm. Und dass dann jemand kommt, wenn man anruft, das ist ja schon eigentlich was Tolles, dass es dieses System gibt.
Ja, und es gibt ja auch immer einen Grund, warum jemand diese Nummer wählt. Das heißt also, es ist ein ganz subjektives Notempfinden, ganz einfach. Ne? Und gut, dass dann jemand kommt. Wir waren mal dabei, und zwar im echten Notfalleinsatz dabei. Laura Neumeister hat einen Auszubildenden zum Notfallsanitäter begleitet.
Natürlich vom Bluthochdruck kommen, kann
unterwegs im Hamburger Osten. Ein Mensch leidet an Schwindel- und Krampfanfällen. Mehr wissen sie im Rettungswagen nicht. Es ist der erste Einsatz des Tages.
Was möchtest du denn mitnehmen?
Hätte gerne den Kreislaufrucksack, Sauerstoffrucksack und den Monitor.
Schichtbeginn war um 7 Uhr in der Johanniter-Rettungswache in Eilbek.
Ich mach mal das EKG, ja?
Wunderbar.
Fabian Engel, Notfallsanitäter im zweiten Ausbildungsjahr, überprüft mit seinen KollegInnen, ob für die heutige Schicht alles bereit ist. Eigentlich wollte der 22-Jährige Medizin studieren.
Ich wollte früher immer Arzt werden, habe dann festgestellt, dass der Arzt überhaupt nicht das macht, was ich immer machen wollte.
Nach seinem FSJ beim Rettungsdienst entscheidet er sich für die dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter.
Alarm.
Die Fahrt zum Einsatzort hat keine 5 Minuten gedauert. Das Team geht bei der Behandlung nach einem trainierten Schema vor. Wie sich später herausstellt, treffen sie auf eine Patientin in akuter Lebensgefahr. Sie muss schnell in die Klinik. Nachbereitung direkt nach der Patientenübergabe in der Notaufnahme.
Zu Anfang bin ich hektisch geworden, weil es mir einfach auch viel zu laut war, viel zu wuselig. Als das dann weggefallen ist, habe ich dann auch gut gefühlt. Ich fand, dass wir unter uns vernünftig kommuniziert haben, nicht zu viele Aufgaben, kein Overload da war. Und bin eigentlich, muss ich gestehen, ganz zufrieden mit dem Einsatz.
Ja, ich auch. Wir haben halt in der Ausbildung viel Kommunikation, Deeskalation und belastende Sachen, die wir halt sonst wie klären können. Das ist ein sehr großes Element in unserer Ausbildung und das ist auch gut so.
So fahren wir, oder?
Dann geht es wieder zurück zur Wache oder direkt zum nächsten Notfall. Runterkommen ist während der 12-stündigen Schicht nicht einfach.
Der Wechsel zwischen dem 0 auf 100, wenn der Alarm reinkommt, und von 100 auf 0, wenn alles wieder zu Ende ist, dass man den Stress dann auch sein lässt, zur Ruhe kommt und sich dann auch auf andere Sachen konzentrieren kann.
Der Rettungsdienst verlangt ihnen viel ab.
Man muss ein sehr hohes Stresslevel abkönnen, sollte ehrlich sein, verlässlich.
Täglich kommen die NotfallsanitäterInnen in Extremsituationen.
Ich hatte einen Patienten, der hat Drogen konsumiert, leider viel zu viele, hat daraufhin zu krampfen angefangen, hat auch Blut erbrochen, dem ging es sehr, sehr schlecht, den haben wir aber noch lebend ins Krankenhaus bringen können.
Belastende Momente für die Einsatzkräfte. Mittlerweile ist Psychohygiene, wie sie es selbst nennen, ein wichtiger Aspekt im Rettungsdienst.
Wir können zum einen immer zu unseren Wachleitern gehen und mit denen drüber reden oder unseren Praxisanleitern, die wir haben. Zum anderen können wir uns aber auch über die Feuerwehr ein Kriseninterventionsteam dazu holen, die mit uns das Ganze aufarbeiten.
Und dann gibt es noch Situationen wie diese.
Nee, wir sind nicht da, wir kommen bloß nicht weiter.
Ja. Ich würde mir wünschen, dass die Überforderung, wenn das Blaulicht und das Martinshorn zu hören ist, sinkt. Also, dass sich die Leute nochmal damit auseinandersetzen, wie soll ich reagieren, wenn Blaulichtfahrzeuge kommen und ich Platz machen soll, weil das oftmals nicht funktioniert.
Kann man nichts machen. Warum bleibt er jetzt stehen?
Leben retten ist für Fabian Engel und seine KollegInnen in jeder Hinsicht eine Herausforderung.
fahren auf jeden Fall.
Also wir haben da auch gerade drüber gesprochen, wie das ist. Sabrina ist ja auch auf dem Rettungswagen, auf dem RTW, auch im Blaulichteinsatz mitgefahren. Da reagieren Menschen natürlich, wenn du erstmal Blaulicht hörst, Martinshorn hörst, dann reagiert man erstmal ein bisschen.
Stresssituation, dann wissen die gar nicht mehr, wohin mit sich und blockieren dann die Wege.
Und wie ist das so aus der Sicht des Rettungswagens, wenn du dann plötzlich auf der Gegenfahrbahn fährst und dann auch ziemlich schnell noch, weil es ja zum Notfalleinsatz geht?
Ja, die sind dann höchst konzentriert, aber auch routiniert. Mhm. Für mich war es auf jeden Fall cool, da im Gegenverkehr zu fahren.
Ja,
ist das total absurd, so über Rot im Gegenverkehr und hatte was auf jeden Fall.
Was hast du auch erfahren, unter welchem Druck die Notfalleinsätze stehen?
Inwiefern?
Ja, also das so ein zeitlicher Druck und wie schnell geht's weiter, wie viel Personal ist da? Also weißt du, das sind ja auch Schichten, die da abgehalten werden.
Vielleicht war ich dazu kurz, um jetzt so einen Einblick zu kriegen. Ich hatte auf jeden Fall, mir ist schon aufgefallen, dass zum Beispiel immer vom also ein Krankenhaus Fahrt wurde eigentlich eher abgeraten, weil die Krankenhäuser einfach komplett überfüllt waren und auch die Hintereingänge, die waren so überfüllt und da lagen dann die Patienten etwa 8 bis 10 Stunden mit ihren Verletzungen. Also das war schon Ausnahmezustand.
Ja, gerade
bei beeindrucklich.
Notfallstation, das ist immer viel los. Ne? Mhm. Du wolltest selber mal Ärztin werden. Hm?
Ich lache nur, weil ich habe einmal in einem Interview gesagt, dass ich kein Blut sehen konnte.
Ja.
Und das war dann irgendwie ein kleiner Skandal. Oder was habe ich gelesen? Irgendwas von TV-Schwindel aufgeflogen.
Was? Die
macht allen nur etwas vor. Und ich so, ja, ich...
Wieso das denn?
Ich bin Schauspielerin.
Ja, du spielst eine Ärztin, du bist
aber
ja gar
keine
Ärztin. Aber
ich meine, gut, wer kann denn Blut sehen? Also ist es, oder? Es gibt jetzt also wenig Leute, die das wirklich cool finden.
Aber jetzt mal ernsthaft, wolltest du wirklich mal Ärztin werden? Hattest du das tatsächlich mal im Kopf?
Ja. Ich hab ein Praktikum gemacht mit 16 bei einem Arzt und bin da wirklich ein paar Mal umgekippt. Also ich habe ihn gefragt, wie ist das denn so? Weil ich kann mir das nicht vorstellen, zu operieren und... wie lernt man das denn da, dass das normal wird? Und da hat er gesagt, naja, bin da auch ganz oft umgekippt und muss eine Schocktherapie machen. Einfach immer wieder rein, dir das anschauen.
Naja.
Und so nach 3-mal umkippen habe ich gesagt, okay, nein, ciao.
Ja, es ist nicht jedermanns Sache, muss ich sagen. Das,
ich glaube, man muss so der Typ dafür sein. Ne? Es gibt so ein paar Menschen, die das interessant finden und die das... Also wenn Ärzte sich unterhalten über so Operationen und so, das ist schon ein eigener Schlagmensch, glaube ich.
Aber deine Mutter, gibt es gerüchteweise, deine Mutter war schon ein bisschen, also die hätte dich schon gerne als Doktor gesehen. Dr. Sabrina wäre ihr ganz...
Welche Mutter denn nicht?
Ja, klar.
Ja. Sie ist Marokkanerin und das ist sicher auch so was Arabisches, dass die Kinder vielleicht mal Doktor wird.
Ja, das hat was mit... Akademiker zu tun.
Absolut,
natürlich, möglicherweise. Ne? Wie hat sie denn auf dich reagiert, als du gesagt hast, du Mama, das mit dem Doktor, das wird nicht klappen.
Aha.
Aber es wird klappen, dass ich das möglicherweise mal im Film spiele, weil ich werde Schauspielerin.
Mhm.
Wie hat sie denn da reagiert?
Na, das war nicht so eine Entscheidung, die von heute auf morgen kam, sondern die Schauspielerei, das kam immer irgendwie zu mir. Mhm. Und ich wollte das eigentlich gar nicht, weil... ich habe mir das wahnsinnig kompliziert, chaotisch und auch unrealistisch vorgestellt, weil ich niemanden kannte, der davon lebte. Und ich habe neben dem Jungen Theater in Basel gewohnt und so habe ich da immer reingeschaut und geguckt, was ist das? Das hat mich fasziniert. Und plötzlich war ich da mittendrin und plötzlich war ich im Film und dann wollte ich doch wieder irgendwas Bodenständiges machen. Und an dem Punkt, als ich mich wirklich entschieden habe, Schauspielerin zu werden. Da war ich schon an dem Punkt, wo ich wirklich alles andere versucht habe. Und meine Mutter hat einfach gesehen, dass ich da am meisten aufblühe und glücklich bin und dass das mein Leben
ist. Was war so dieser erste Moment, wo du so erfahren hast, an diesem kleinen Theater in Basel vielleicht, dass du genau da dein Ding gefunden hast? Also gab es da so ein auslösendes Moment?
Also ich habe da immer so reingeguckt und gesehen, die haben da so eine, zum Aufwärmen, haben die so eine Trümmerparty gemacht. Also da hat der Intendant, der hat da ganz viel Zeug reingestellt in so einen Riesensaal und die Musik aufgedreht. Und dann mussten erstmal alle sich da auspowern. Mhm. Und ich habe da reingeguckt und gedacht, das sind erwachsene Menschen. Die machen alles das, was erwachsene Menschen eigentlich nicht tun. Und dann verkleiden die sich und dann spielen sie und Glitzer. Und für mich kam das, also es war so ein bisschen wie die Traumvorstellung oder die Peter Pan, das Peter Pan-Leben, ja, was ich mir so gewünscht habe. Und dann habe ich mir auch viele Stücke angeschaut und so vieles über meine Gefühlswelt und über sonstige Sachen, die ich nicht verstanden habe, in der Welt irgendwie verstanden oder tiefer verstanden. So.
Aha, warte mal.
Ah, warte mal, okay, du hast mich gefragt, genau, wo der
Moment. Das auslösende Moment.
Ja, das, ja? Der auslösende Moment. Das war, als der mich mal reingeholt hat, der Intendant, gesagt hat, so, jetzt reicht's, du hast genug zugeschaut, mach's jetzt mit. Und dann habe ich mitgemacht und habe die pure Ekstase gefühlt. Und seitdem
so, ehrlich, wow. Ja, ist das so eine Reise in dein eigenes Ich gewesen, ja, dass du plötzlich dich selber entdecken konntest?
Na, es war halt so, ich habe gemerkt, ich habe ganz viel in mir und ich hatte irgendwie nicht wirklich einen Kanal dafür. Mhm. Und da hatte ich den und da habe ich auch zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich richtig bin und nicht irgendwie eine Rolle spiele in einer Welt, in der ich nicht wirklich hingehöre.
Ja. Es ist ja
ein bisschen kompliziert, das zu erklären.
Ja, nee, aber das ist aber, weißt du, es ist, ich denke immer, sage immer wieder, ein Schwimmer, der bei den Olympischen Spielen schwimmt, eine Goldmedaille erschwimmt, der hat es auch nicht gelernt, Schwimmer zu sein. Der war schon von Anfang an ein guter Schwimmer. Mhm. Das heißt also, das steckte schon in ihm drin. Das ist ja wahrscheinlich bei dir auch so. Du musstest es bloß finden, dass das rauskommt, ne?
Ja, ich denke, wahrscheinlich hat es jeder in irgendeiner Form in sich. Mhm. Und warum wird jemand Musiker oder Künstler oder Sänger oder was auch immer es alles gibt? Mich fasziniert es ja sowieso, wenn ein Mensch so etwas für sich gefunden hat und dann voller Hingabe sich dem widmet.
Wenn es denn keine Arbeit mehr ist, sondern Leidenschaft, wenn es Berufung ist. Ja. Ist im Endeffekt. Ne? Wir haben momentan wieder, sind wir in der Vorbereitung für unsere Aktion Wünsch dir deinen NDR. In diesem Jahr möchten wir gerne bei uns auf dem roten Sofa Menschen begrüßen, die einen oder mehrere, deren Leben sich durch ein Ehrenamt sehr geändert hat. Also weitere Informationen dazu bekommen Sie bei uns im Netz unter www.ndr.de/wünsch-dir-deinen-NDR. Hast du auch mal so in Richtung Ehrenamt was gemacht oder irgendwie machst du etwas? Hast du Lust darauf, dich für andere einzusetzen?
Ich hätte schon Lust darauf. Also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie tagtäglich ehrenamtlich unterwegs. So bin ich eigentlich auch erzogen worden, zu helfen, wo es geht. Aber vielleicht finde ich in der nächsten Zeit noch etwas, was mich... es gibt einfach so vieles, ne?
Es gibt so vieles. Es muss ja auch nicht immer etwas Bestimmtes sein, sondern das, was du sagst. Es ist ja auch eine Einstellungssache, dass man eben auch bereit ist, für andere was zu tun. Auch mal Hilfe anzubieten. Und das muss ja nicht gleich ein Amt sein, was man denn innehat einfach, ne?
Ja, wenn man die Mittel hat und die Zeit hat, dann sollte man das auf jeden Fall tun, glaube ich schon.
Karin Rowoldt hat eine Einrichtung besucht, die auch viel mit Ehrenamt und mit Spenden auf die Beine stellt. Und jetzt Jubiläum feiert. 30 Jahre Leuchtfeuer.
Er ist ein Mann der ersten Stunde. Pfleger Thomas Schubert kennt das Hospiz von Anfang an. Die Arbeit hier bedeutet und gibt ihm viel.
Ich lerne die Menschen hier kennen und weiß, dass das eine Verbindung oder eine Beziehung sein wird, die sehr endlich ist, also wo das Ende sehr nah gefasst ist. Tage, Wochen, vielleicht Monate. Mir macht das Arbeiten hier leicht, dass wir hier unglaublich viel lachen, dass es ein helles und buntes Haus ist, dass wir hier immer noch weitestgehend die Möglichkeit haben, uns um die Menschen auch zu kümmern. Ich wollte mal fragen, wie es dir heute geht. Ist alles in Ordnung mit dir?
Danke der Nachfrage.
Kasta Frank ist unheilbar krank. Doch sie ist nicht bang vor dem Sterben, sagt die 84-Jährige. Sie ist dankbar. Gleich kommt ihre Familie zu Besuch. Hier im Leuchtfeuer können sie in Ruhe Abschied nehmen.
Okay, das ist schön.
Sie muss wissen, wie schön das hier ist, damit auch viele, die in der gleichen Lage sind oder ähnlich wie ich, dass die keine Angst haben, in so eine Unterbringung zu kommen. Also das ist, also wirklich, da bin ich ganz ehrlich, man kann hier gut leben.
Oh ja, guck mal, das ist doch was Lockeres, Fröhliches,
ja,
Sonniges am Morgen.
Und dies ist für heute Abend, Chili-Party.
Okay. Ein geschützter Raum für den letzten Lebensweg. Das Hospiz im Herzen von St. Pauli, entstanden aus dem Wunsch, diskriminierten AIDS-Kranken eine würdevolle Umgebung zu schaffen. Die Geschichte von Hamburg Leuchtfeuer beginnt vor 30 Jahren. Das alte Nebengebäude des israelitischen Krankenhauses. Ein Ort zunächst nur für AIDS-Kranke und HIV-Infizierte. Bei der Finanzierung helfen Spendengalas. Bis heute haben unzählige Menschen mit ihren Spenden Großartiges bewirkt.
Kauf Teddy für die gute Sache! Kinders!
Leuchtfeuer steht mittlerweile auf 4 Säulen. Neben dem Hospiz gibt es Aufwind, eine psychosoziale Hilfe für HIV-Infizierte. Das Lotsenhaus bietet individuelle Bestattungen und Trauerbegleitungen an. Und Festland, ein Wohnprojekt für junge, chronisch kranke Menschen. Das Konzept mit Krankheit leben, in Gemeinschaft wohnen, hat für die 41-jährige Anna alles verändert.
Ich war vorher sehr vereinsamt und allein, also auch mit meiner Erkrankung. Und auch, ja, ich hatte eigentlich keine Gleichgesinnten, mit denen ich mich austauschen konnte. Ich habe hier halt ganz viel Lebensfreude wiederfinden dürfen und Lebensqualität. Ja, und bin eigentlich jetzt so glücklich wie noch nie zuvor.
Anna und Michael sind Nachbarn. Sie bewohnen je eine der insgesamt 27 barrierefreien Wohnungen in der Hafencity. Michael ist HIV-positiv. Anna leidet an einer Bindegewebsschwäche. Festland ist für sie beide ein Zuhause und mehr.
Du kannst dich auch einfach mal auskotzen oder einfach auch einfach mal so in den Arm nehmen. Und einfach für jemanden da sein, also so, oder zuhören.
Für mich war es einfach so eine zweite Chance. Und man kann sich dann auf andere Sachen konzentrieren. Wenn man nicht mehr ums Überleben kämpft, dann kann man sich um schönere Sachen im Leben bemühen.
Hamburg Leuchtfeuer macht es möglich und freut sich über Nachahmer.
Großartige Einrichtung, Hamburg Leuchtfeuer, 30 Jahre. Und jetzt gucken Sie mal, das sieht ja so aus, als wenn wir hier plötzlich, als wenn in Ihrem Fernseher was falsch wäre. Ich mache jetzt mal einen kleinen Trick. Pass auf, ich mache mal einen kleinen Trick. Achten Sie mal auf meine Hand. Und? Nee, hier ist nichts geteilt. Wir haben das bloß hier in der Kulisse haben wir das geteilt. Das hat natürlich auch einen gewissen Hintergrund. Schweiz auf der einen Seite, Marokko auf der anderen Seite. Deine Mama ist Marokkanerin, Sabrina. Wie ist deine Mama in Basel, in der Schweiz gelandet?
Sie ist damals tatsächlich in so einen sozusagen so einen Hippie-Bus eingestiegen.
Ja.
Ja, die hatte ganz viele Brieffreunde auf der ganzen Welt und irgendwie hatte sie da Freunde aus Holland und die haben gesagt, Mensch, komm doch mal mit, schau dir das an. Und aus dieser Reise, ja, ist dann irgendwann mal am Ende die Schweiz geworden und da ist sie geblieben.
Er ist in Basel gelandet?
In Basel gelandet.
Hat sich verliebt, offensichtlich. Ne?
Ja, dann bin ich entstanden.
Dann bist du halt entstanden. Ne? Also das ist ja, genau. Ist ja ein Hippie-Mädchen aus Marokko landet in Basel. Das ist, finde ich, eine fantastische Vorstellung. sag mal, bevor wir jetzt so mal gucken, also wie viel Zeit verbringst du in der Schweiz? Wahrscheinlich die meiste Zeit, oder?
Na, also hier bin ich ja aufgewachsen. Hier bin ich jeden Morgen damals mit dem Schlitten zur Schule gefahren. Nein, bin ich nicht, sondern in Basel, genau. Und ich bin jetzt hier oben in den Bergen tatsächlich ganz oft im Sommer. Ich finde es wahnsinnig toll, wenn es ein bisschen kühler ist.
Ja.
Ich mag Hitze nicht so gerne. Das ist zwar auch was Arabisches. In Marokko bin ich eigentlich auch jedes Jahr.
Rabat, deine Mama kommt aus Rabat. Das liegt ein bisschen nördlich von Casablanca.
Mhm.
Marrakesch bist du auch gerne?
Ja, da gehe ich eigentlich jeden Winter. Da ist man ganz schnell und da ist sogar noch 25 Grad im Dezember.
Und es ist eine fantastische, können wir ruhig an dieser Stelle ruhig mal sagen, es ist eine fantastische Stadt.
Fantastisch.
Wo wirklich so das ganze Arabische so kombiniert mit, es gibt diesen großen Platz mit Gauklern, es gibt tolle Restaurants mit DJs, aber es ist wirklich eine ganz hervorragende Kultur da. Aber lass uns auch ruhig noch mal in der Schweiz bleiben. Aha. Wie sehr hat dich die Schweiz geprägt?
Na, ich bin Schweizerin. Ich bin da geboren, aufgewachsen. Und in Marokko würde man sagen, du bist eine Schweizerin. Mhm. Hast dunkle Haare, aber nee, du bist eine Schweizerin. So. Also ich meine, das ist meine Identität. Die setzt sich ja zusammen mit Marokko, Deutschland aber auch. Weil ich habe ja 10 Jahre in Berlin gelebt und bin immer noch größtenteils in Deutschland. Und das alles zusammen, das bin ich.
Und dann gibt es noch 8 Tanten, die gemeinsam mit dir... Also 8 Tanten aus Marokko?
Also eigentlich sind es 6 Tanten. Ich wollte dich vorhin nicht korrigieren. Und 2 Onkel. Und,
Also genau. Verwandte können wir sagen. Also 8 ältere Verwandte. 6,
genau. Und so. 2 Onkel. Aber wir sind absolut in der Überzahl. Wir Frauen in meiner Familie. Von dem her sind sie vielleicht auch ist ein bisschen was abgefärbt bei den Männern.
Ja.
Sind sie auch schon Tanten geworden.
Wahnsinn. Gibt es etwas, was du in der Schweiz an Marokko vermisst?
In der Schweiz an Marokko? Ja, also so denke ich eigentlich gar nicht. Ich finde es gerade toll, dass es anders ist. Mhm. Und ich habe ja beides. Also
ich finde das schön, dass du das sagst. Es ist ja gerade toll, dass es anders ist. Ja, diese Unterschiede machen ja sowas was Tolles aus.
Ja, so wie du hier mit Blau sitzt in Marokko und
ich hier mit dem Sand gucken, wie das aussieht. So. Ich kann mal hier aus der Schweiz heraus, das passt ganz gut, weil ich moderiere nämlich jetzt einen Beitrag an, über eine junge Schweizerin, die macht gerade sehr von sich reden, weil sie eben dieser vielbeschworenen Generation, guck mal, da ist die Kamera, da ist sie, weil sie dieser vielbeschworenen Generation Z angehört und eben entgegen aller Gerüchte Lust hat zu arbeiten. Antje Althoff.
Einmal Action. Ne?
Dieses Generation Z-Thema ist ein Hype-Thema.
Die Generation Z.
Die sogenannte Generation Z.
Generation Z.
Viel diskutiert und oft unverstanden.
Freizeit statt Karriere, Party statt Überstunden. Sind das die Ziele der jungen, neuen Generation?
Dass junge faul sind und nicht mehr arbeiten wollen, dieser Aussage widerspreche ich zu 100%.
Sie muss es wissen, Yael Meyer, das Gesicht dieser neuen Generation. Jung, zielorientiert, erfolgreich.
Ich bin Yael Meyer, ich bin 23 Jahre alt und ich bin Unternehmerin und ich habe 8 2 Kinder.
Ja, richtig gehört. 23 ist die Schweizerin erst und hat schon mehr erreicht als manche in einem ganzen Leben. Mit 14 geht sie zum Film, mit 17 zieht sie von zu Hause aus, schreibt für Zeitungen, mit 20 gründet sie ihr erstes Unternehmen.
Das ist eine Gen Z Consulting Firma. Da helfen wir oder beraten wir Großunternehmen dabei, wie sie junge Menschen erreichen können.
Das funktioniert. Weltkonzerne, die wissen wollen, wie junge Leute ticken, buchen ihre Beratungsleistung. Inzwischen ist sie eine der gefragtesten Keynote-Speakerinnen der Schweiz. Verdient bis zu 15.000 Euro pro Auftritt.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Generation Z hat keine Lust mehr auf Arbeit. Ist das so? Oder ist es nicht vielmehr der demografische Wandel, der Grund ist, warum Unternehmen aktuell solche große Schwierigkeiten haben, junge Menschen zu finden und zu begeistern?
Mehr als 30 Mitarbeitende gehören zu ihrem Team. Das Durchschnittsalter? 21. Siebenstellig der Jahresumsatz.
Wir bringen junges Denken in Unternehmen rein. Das heißt, wir müssen auch jung sein. Wir machen die crazysten Team-Events, gehen zusammen auf Reisen und haben den besten Spirit, den eine Firma je gesehen hat.
Was Yael sehr gut macht, ist, sie sind extrem aktiv auf den sozialen Medien und sie haben verstanden, wie die sozialen Medien spielen und haben auch verstanden, was die sozialen Medien und die Öffentlichkeiten dort interessiert.
Profi bei Social Media, Mutter von 2 Kindern, äußerst selbstbewusste Geschäftsfrau.
Ich möchte die Welt verändern. Ich möchte die Wirtschaft verändern.
Wie Yael Mayer das alles schafft, zeigt die Doku Moneymaker – Businessmodell Generation Z. Ab morgen in der ARD Mediathek.
Ja, Mittwoch also im Ersten um 21.45 Uhr die Dokumentation über Yael Mayer oder auch schon ab morgen in der ARD Mediathek. So, Sabrina, jetzt haben wir noch mal, wir haben uns noch mal zurückgesetzt. Ne? Also ich sage noch mal, für alle, die diesen Schnitt hier sehen, ne? Das ist einfach hier, wir können hier, zack, einen Sprung sind wir hier drüben. Schöne Bildaufteilung. Kochst du eigentlich gerne marokkanisch?
Also marokkanisch kochen, das dauert ein bisschen
das ist
zu lange.
Dabei, ne?
Ja, das dauert ja eine Stunde. Ne? Deswegen, meine Mutter, die kann wahnsinnig gut marokkanisch kochen, aber Pasta zum Beispiel kann sie gar nicht kochen. Sorry, Mama. Weil das verkocht sie immer. Absolut. Und deswegen dachte ich ganz lange, dass ich keine Pasta mag. Aber ansonsten mag ich marokkanische Küche.
Also Pasta nur al dente,
ne? Ja, genau.
Und nicht marokkanischer Art. Danke dir, dass du heute Abend unser Gast warst. Heute Abend 20.15 Uhr, der Millionenraub im ZDF. Und morgen geht es um Gesundheit und Fitness. Gerade jetzt im Frühjahr hat Dr. Julia Fischer einige Tipps parat. Und es geht auch um die Medizin von morgen. Da tut sich nämlich einiges. Also morgen Abend sehen wir uns wieder, 18.45 Uhr. Ihnen jetzt viel Spaß und gute Informationen in den Regionalprogrammen. Tschüss, bis morgen.